Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Ich bin Ludwig Steinherr und lese aus meiner Novelle Verona Kopfüber. Die Novelle Verona Kopfüber handelt von einem jungen Ehepaar, Luisa und Konstantin, Mitte, Ende 30, sie lehrt Philosophie an der Uni, er ist Jurist. Gemeinsam wollen sie 3 Tage in ihrer Lieblingsstadt Verona verbringen. Ihre Beziehung befindet sich in einer Krise. Luisa scheint sich Konstantin immer weiter zu entziehen und zu entfremden. Er befürchtet, dass sie eine Affäre hat. Gleichzeitig ist ihm sein Beruf mehr und mehr verleidet. Heimlich hat er begonnen, gegen Schlaflosigkeit und Todesängste Gedichte zu schreiben. Eines unter anderem über Pisanellos Madonna, die Konstantin sehr am Herzen liegt. Und dieses Bild ist einmal beim Kunstraub verschwunden und wiedergekehrt. Luisa und Konstantin bewegen sich durch Verona, nähern sich, entfernen sich voneinander. Ein Versuch, sich auszusprechen, scheitert. Dazwischen kommen immer wieder Anrufe von der 8-jährigen Tochter Amanda und von Konstantins Kollegen Axel, der dringend Unterweisung will in einem schwierigen Fall, für den Konstantin eigentlich unentbehrlich ist. Er riskiert also zur Ehe auch noch seinen Beruf. Bei der Sache entzieht sich die vertraute Stadt Verona den beiden immer mehr. Die Reise wird zum Labyrinth und stellt ihr Leben auf den Kopf. Ich beginne jetzt mit einer Szene, wo sie sich in einer Kirche in St. Anastasia befinden. Eine halbe Stunde später saßen sie im sanften Kirchendämmer. Luisa wieder 2 Bänke vor ihm. Er sah ihre brünetten Locken, die auf die Schultern des Leinenkleids hingen. Er sah ihren geraden, zierlichen Rücken, den zarten Nacken. Sie saßen vor ihrem Lieblingswerk in St. Anastasia, dem Auszug des heiligen Georg zum Kampf. Zufällig oder nicht zufällig, ein Werk desselben Pisanello, der auch die wunderbare Madonna im Castel Vecchio gemalt hatte. Das Fresko war sehr seltsam, weil es eigentlich viel zu hoch über einer Säule angebracht war. Stand man nahe, sah man das Gemälde nur in starker Verzerrung. Stand man fern, dann verschwanden alle Details. Aus diesem Grund lief unten auf einem Monitor ein Film, der das Bild in allen Einzelheiten zeigte und erklärte. Luisa und Konstantin kannten den Film und zahlreiche Abbildungen aus Kunstbüchern auswendig. Sie konnten deshalb einfach einen weiter entfernten Platz wählen und die Details mit dem Geist wahrnehmen. Eine düstere Szene, weiß leuchtende Gestalten vor Gewitterdunkel. Die Prinzessin mit todernstem, bleichem Gesicht, erinnerte eher an Lady Macbeth als an eine Heilige, die gerettet werden sollte. Auch der heilige Georg sah mehr wie Klaus Kinski aus. Zwischen beiden ein gewaltiger Pferdehintern, im Hintergrund leuchtete eine Stadt wie eine Vision. Man sah 2 Gehängte in schonungsloser Realistik baumeln mit verdrehten Füßen. Und links, auf der anderen Seite der Säule, als würde es gar nicht dazugehören oder als wäre es eine andere Welt. Fast unsichtbar vor Verwitterung und wie durch giftige Nebelschwaden erkannte man den furchtbaren Drachen mit seiner Brut. Oder erkannte ihn eigentlich nur, wenn man wusste, dass er da war. Schwer zu sagen, wie diese bedrückende Szene zu der sanften Madonna passte. Oder war diese dunkle Weltsicht der Hintergrund für die Traurigkeit der Gottesmutter? Schwer zu sagen auch, warum Konstantin von dieser Szene so berührt war. Nein, es war keine heile Welt, in der Georg hier zum Kampf gegen das Ungeheuer auszog. Plötzlich bemerkte Konstantin, dass Luisa gar nicht zum Fresko hinaufsah. Sie schaute einfach gerade vor sich hin. Er sah ihre Hand, die die Sonnenbrille aufklappte und aufsetzte. Konstantin erhob sich leise und trat neben Luisa. »Gehen wir?« »Ja, gehen wir.« Als sie auf die Kirchenstufen hinaustraten, klingelte Konstantins Handy. Er hatte vergessen, es auszuschalten. Es war Alex, der Konstantin eindringlich um Unterweisung und Hilfe beschwor. Die Sache schien schief zu laufen. Es stand viel auf dem Spiel. Alex, sprach Konstantin etwas zu laut ins Handy, ich kann jetzt nicht, das schaffst du allein. Mein Leben geht gerade in die Brüche. Es sollte ein Scherz sein, er grinste Luisa an, aber als er ihr Gesicht sah, wusste er, dass es kein Scherz war. Sie lief fluchtartig die Kirchentreppe hinunter. Schweigend gingen sie die schattige Straße entlang, im Gedränge der Passanten, der Touristen. Es war heiß, selbst im Schatten. Überall saßen Menschen an Tischen vor den Restaurants. Dazwischen mondäne Kleidergeschäfte mit orangen Hüten, Antiquitätengeschäfte, die Bilder in Goldrahmen präsentierten, Weinhandlungen, Bücherläden. Luisa und Konstantin gingen Seite an Seite über das schwarze Pflaster, das heute so düster schien wie die Szene des heiligen Georg in der Kirche. Sie gingen nebeneinander, als hätte Luisa das Vorauslaufen vergessen. Sie sprachen nicht miteinander, es war auch zu laut. Immer wieder zwangen Vespas oder langsam rollende Wagen zum Ausweichen. Im Schaufenster einer Metzgerei sah Konstantin das Spiegelbild eines dicklichen Touristen mit spitzer Nase und gekränkter Miene. Das war er selbst. Hinter einem großen Geschäft mit zahlreichen blitzenden Messern, die wie Reliquien gleisten, bogen sie ab in eine Gasse. Sie gingen dort hinter einem älteren italienischen Paar her. Der Mann und die Frau waren in schäbiges Schwarz gekleidet und wirkten wie Bauern aus der Provinz. Die beiden stritten sich heftig in überzogener Dramatik. Es war wie ein Stück von Pirandello, wild, düster, archaisch. Die Sprache, in der sie sich stritten, klang rau und kehlig wie ein unbekannter Dialekt. Luisa und Konstantin liefen hinter den beiden her und mussten den ganzen wütenden Streit über sich ergehen lassen. Sie konnten das schwarze Paar nicht überholen, weil dieses mit seiner ausholenden Gestik die ganze Gasse versperrte. Ihre Stimmen überschlugen sich, sie zogen Grimassen, schüttelten geballte Fäuste, die Frau spuckte auf den Boden, es war bestürzend und widerlich. Konstantin kam es vor, als würden die beiden als Karikatur den Streit austragen, zu dem Luisa und er nicht fähig waren. Und Luisas kreidebleiches Gesicht zeigte ihm, dass sie denselben Gedanken hatte. Endlich konnten sie eine Seitengasse nutzen, um zu entfliehen, direkt auf die Piazza dei Signori. Der Platz mit dem bösen Mann, so nannte Amanda diesen Ort. Sie meinte die Dante-Statue, die weiß auf der Mitte der Piazza emporragte. Amanda stellte sich gerne davor, machte das böseste Gesicht, das sie konnte, und ließ sich so fotografieren. Sie freute sich diebisch, wie sehr das Dante ärgern musste. Der böse Mann schaute auch heute auf Luisa und Konstantin herunter, aber es gab keine Amanda, die daraus einen Spaß gemacht hätte. Vor dem Restaurant Impero war zufällig gerade ein schöner Zweiertisch frei, an den sie der Kellner sofort komplimentierte. Er erkannte sie wieder von ihrem letzten Besuch und fragte gleich nach der kleinen Signorina. Luisa und Konstantin wurden so in ein lebhaftes Gespräch gezogen, dass ihnen über ihre Sprachlosigkeit und innere Lähmung hinweghalf. Als der Ober die beiden mit zwei Speisekarten allein ließ, war der Bann gebrochen, sie konnten wieder miteinander sprechen. »Wir nehmen auf jeden Fall Antipasti und Aperol Spritz vorher«, sagte Luisa und schaute zur Seite. »Und Dessert.« Das war auch eine der Seltsamkeiten der letzten Zeit. Früher hatte bei ihren häufigen Restaurantbesuchen immer eher opulent bestellt, während Luisa beim Salat oder Shrimps-Cocktail geblieben war. Auch Wein hatte sie nur selten mitgetrunken. Seit einigen Wochen bestellte sie immer riesige Menüs und große Mengen alkoholischer Getränke. Danach ließ sie das meiste stehen. Konstantin konnte nicht einordnen, was diese Änderung bedeutete. Wollte sie ihm etwas Gutes tun, weil sie Mitleid mit ihm hatte? Oder war das nur eine Art hilfloser Amoklauf? Er spielte jedenfalls mit, auch wenn man vieles für den Müll bestellte. Das war sein kleinstes Problem. Als der Kellner erschien, gab Luisa rasch und entschieden die Bestellung auf. Zu den zwei Gläsern Aperol Spritz kam noch eine Flasche Pinot Grigio. Dann waren sie wieder allein. Eine andere Bedienung nahm ihnen die Speisekarten weg, wie man Kindern, die sich konzentrieren sollten, Spielzeug aus den Händen nimmt. Luisa setzte ihre Sonnenbrille ab und legte sie auf den Tisch. »Jetzt wird es ernst«, dachte Konstantin. Er fühlte sich wie bei einer brisanten Verhandlung, wenn man nach den Begrüßungsformalitäten zur Sache kommt. Er fühlte sein Herz klopfen. Alles sah aus, als bereitete sich Luisa für ein Geständnis vor. »Weißt du«, sagte sie unvermittelt, »ein Student hat mir eine Arbeit abgeliefert, für die ich ihn wahrscheinlich durchfallen lasse.« »Weshalb«, fragte Konstantin zurück, tief erleichtert, weil die noch immer drohende Katastrophe verschoben war. »Ja, es war unvernünftig, aber er war für jede Sekunde Aufschub dankbar.« »Du kennst ja Platons Symposion.« »Schon länger her, dass ich es gelesen habe«, räumte Konstantin vorsichtshalber ein. »Er wollte nichts falsch machen, nicht jetzt.« »Darin geht es doch um die Frage, was der Eros denn ist. Und bevor Sokrates das Rätsel löst, gibt erst jeder der anderen Gäste seine Antwort. Und Aristophanes, du weißt schon, der Komödiendichter, erzählt die Geschichte von den Kugelmenschen.« Es folgt jetzt eine Passage, wo sie in witziger Form das zusammenfasst, die Geschichte der Kugelmenschen, dass eben ursprünglich der Mythos, dass ursprünglich die Menschen Kugelmenschen waren mit zwei Gesichtern, vier Händen, vier Füßen und so weiter. Und die rollten so lustig durch die Welt und waren den Göttern aber zu stark und zu übermütig. Und schließlich wollte Zeus sie am liebsten mit dem Blitz erschlagen, aber die Götter brauchten ja ihre Opfer. Und dann haben sie einfach, um den Übermut zu bremsen, die Kugelmenschen in zwei Hälften geschnitten. Mit dem Ergebnis, dass die beiden Hälften zwar ihre Macht verloren, aber depressiv wurden, und weil jeder die andere Hälfte vermisste. Und Zeus konnte dieses Drama schließlich nicht mehr mit anschauen, und so setzte er ihnen Geschlechtsteile so an, dass sie miteinander schlafen konnten. Und seither versucht jedes Wesen verzweifelt seine andere Hälfte. Und das höchste Ziel ist nach dem Fazit des Komödiendichters Aristophanes für jeden Menschen, eben den Menschen zu finden, der seine frühere Hälfte war. Ja, sagte Konstantin langsam, der Mythos klingt lustig und irgendwie einleuchtend, oder nicht? Lustig und grundfalsch, entgegnete Luisa nun ungewohnt hart. Liebe heißt nicht, die andere eigene Hälfte zu suchen. Liebe ist keine Komplettierung eines defekten Organismus. Das ist nicht wie bei den Heiratsanzeigen, wo jeder für seine Neurose die passende Neurose des anderen sucht. Es geht nicht darum, schmerzlos und glücklich durchs Leben zu kugeln. Man liebt den anderen nicht nur deshalb, weil man ihn braucht. Man liebt ihn für etwas Höheres, sagt Sokrates. Konstantin wagte nicht zu fragen, was dieses Höhere sei. Er wartete ab. Mein Student jedenfalls versucht in seiner Arbeit um jeden Preis diesen Mythos der Kugelmenschen zu rechtfertigen. Er kommt dafür mit den absurdesten Studien der Biologie und Soziologie. Natürlich behauptet er nicht, dass wir wirklich jeder eine andere Hälfte suchen, aber er vertritt mit größter Sturheit, dass es sich bei Liebe nur um optimale Bedürfniserfüllung dreht. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Dafür kann man durchfallen, fragte Konstantin vorsichtig. Ihm schien, als hätte der Student nur eine andere Meinung. Dafür kann man durchfallen, wenn man für seine These keine einzige seriöse Quelle zitiert, nur Modephilosophen und Populärwissenschaft, wenn man konfus argumentiert, wenn das Hauptargument zirkulär ist. Ihr scharfer Ton irritierte Konstantin, sie kam ihm fremd vor. Lass den Jungen doch, antwortete er begütigend und ertappte sich dabei, dass er den toleranten Ton von Luisas Schweizer Physikerpapa imitierte. Er scheint ja immerhin engagiert zu sein und sich für seine Theorie zu begeistern, warum soll er nicht experimentieren? Weil Philosophie nicht bedeutet, jeden debilen Bullshit zu akzeptieren. Konstantin war zutiefst schockiert, nicht wegen der Sache. Diese Kugelmenschen waren ihm herzlich egal. Er fand Aristophanes witzig und wusste nicht, weshalb sich Philosophen darüber streiten sollten. Kannten Philosophen keinen Humor? Aber Luisas Ton, hätte sie so in den geweihten Hallen ihres elterlichen Hauses gesprochen, wären die Rothko-Bilder des Vaters von den tolerant weißen Wänden gefallen und das Cello der Mutter zersprungen. Bullshit, dieses Wort hatte Luisa noch nie gebraucht oder allenfalls spaßhaft. Oder um die Rede eines populistischen Politikers zu kennzeichnen, nicht jedoch um die ernsthafte Arbeit eines ihrer Studenten in den Boden zu rammen. Und dann auch noch debiler Bullshit, jenseits aller Political Correctness, die ihr sonst so wichtig war. Das ist nicht Luisas Sprache, dachte Konstantin. Das ist die Sprache eines anderen Mannes. Ja, es ist klar, sie hat ein Verhältnis. Luisa schien selbst erschrocken und verstört über sich und ihren Ausbruch. Eine Weile saßen beide schweigend da. Sie tranken ihre Aperol-Spritzgläser leer und schauten auf den Platz. Die Antipasti war noch fast unberührt, als der Ober bereits die Pasta al Salmone brachte und den Pinot Grigio einschenkte. Konstantin liebte es, gut und viel und mit Genuss zu essen. Dass bei ihm Speisen zurückgingen, gab es nicht. Doch heute war es anders. Es kam ihm vor wie eine Henkersmahlzeit. Er brachte nichts hinunter. Ihm fiel eine Zeitungsnotiz ein. Irgendein US-Politiker hat gefordert, dass die zum Tode Verurteilten vor ihrer Hinrichtung nur noch ein spärliches Essen bekommen sollten, weil es bei den Wünschen der Delinquenten zu Exzessen gekommen sei. Wie fantasielos und grausam Menschen sein können, dachte Konstantin und wunderte sich, wie seine Gedanken abschweifen. Plötzlich bemerkte er Luisas Blick auf seine Gabel, die nur lustlos in den Tagliatelle stocherte. Rasch zwang er sich, die Nudeln aufzurollen und in den Mund zu stopfen und zu kauen und hinunterzuschlucken. Gabel um Gabel, wie man ein kleines Kind füttert, fütterte er sich. Aber er fürchtete einfach, was passieren würde, wenn er die Gabel weglegte. Luisa schenkte ihnen beiden erneut Wein ein, fast randvoll, und gegen ihre Gewohnheit trank sie auch selbst in großen Zügen. Konstantin kam sich vor wie in einem dieser alten Western, in denen man einen Angeschossenen eine Flasche Whisky trinken ließ, bevor man ihm die Kugel mit dem Bowie-Messer aus der Schulter schnitt. Wobei Luisa sich selbst wohl auch eine Kugel aus dem Leib schneiden musste. Wozu hätte sie sonst getrunken? Schließlich waren Teller und Flaschen leer. Als das Dessert kam, winkte Konstantin ab. Ein Löffel davon und er hätte sich übergeben. Er legte seine Kreditkarte aufs Tablett und schaute Luisa an. Es war später Nachmittag. Was jetzt? Torre dei Lamberti, entschied Luisa. Dein Ernst? Ja. Konstantin wagte es heute nicht zu seufzen, wie er es zu jeder anderen Zeit getan hätte. Der mittelalterliche Turm hatte 368 Stufen. Den größten Teil des Weges konnte man mit dem Aufzug fahren. Aber es war Tradition, bei ihnen zu Fuß zu gehen. Für Luisa und Amanda immer ein Riesenspaß, für Konstantin eine Qual. Und trotzdem schien das modrig dunkle Turminnere mit seinen Eisenstufen, auf denen man nur hintereinander gehen konnte, nun das kleinere Übel. Bloß kein Gespräch. Als Luisa und Konstantin die Piazza im späten Licht und mit längeren Schatten überquerten, fuhr plötzlich ein kleiner Junge von etwa 4-5 Jahren mit einem Alu-Roller scharf an ihnen vorüber, verlor das Gleichgewicht und stürzte aufs Pflaster. Luisa war sofort bei ihm, oh nein, hob ihn auf, schloss ihn in die Arme und fing sein Weinen mit ihrer rechten Schulter und ihren Haaren auf. Die bestürzte Mutter kam gerannt, aber Luisa wiegte das Kind noch eine Weile, bevor sie es ihr zurückgab. Konstantin hatte für einen Augenblick das Gefühl, sie wiegte ihn selbst in ihren Armen. Sie stiegen den Turm empor. Trotz des Dunkels war es heiß, es roch nach Vogelmist. Die eisernen Stufen hallten unter ihren Schritten. Luisa lief voraus, sie war schon verschwunden. Konstantin versuchte gar nicht mehr, sie einzuholen. Er versuchte nur noch am Leben zu bleiben, Stufe um Stufe um Stufe. Die Hitze, das Essen, der Alkohol, sein Herz jagte. Seine Finger klebten am Geländer, nachdem er trotz seines Ekels immer wieder griff, sonst hätte er aufgeben müssen. Konstantin hielt inne, wie hoch war er schon. Touristen von oben und unten kommend drängten an ihm vorbei. Junge Mädchen lachen den großen Sprüngen. Konstantin spürte, ihm war wirklich nicht gut, aber er stieg weiter, Schritt um Schritt um Schritt um Schritt, weiter und weiter und weiter und weiter, Stufe um Stufe um Stufe um Stufe. Sein keuchender Atem versagte, er war jetzt an seinem toten Punkt. Es ging nichts mehr, wirklich. Und jetzt hatte er sich auch noch verletzt am Geländer, ein Tropfen Blut auf seinem Schuh. Konstantin suchte seine Hände ab. Aber das Blut kam aus seiner Nase und stürzte jetzt in großem Schwall. Konstantin taumelte und setzte sich auf eine Stufe. Er wusste nicht weiter. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er kam wieder zu sich, als ein athletischer junger Amerikaner ihn ansprach. Er war Medizinstudent und leistete gut gelaunt erste Hilfe. No problem, don't worry. Konstantin saß mit dem Kopf im Nacken, wie der junge Mann ihm gesagt hatte, und mit einer Tempopackung unter der Nase und fühlte, wie die Blutung nachließ. Es war seltsam, aber er fühlte sich fast wohl dabei, wie er so dasaß auf der Eisenstufe, wartete. Es war wie eine Verschnaufpause vom Leben. Plötzlich erschien Luisas Kopf wie vom Himmel herab über ihm. Oh nein, was ist denn passiert? Er spürte ihre Arme, die ihn von hinten heftig umschlangen, ihr Haar. Für einen Augenblick war Luisa wieder Luisa. Sie hielt ihn in ihren Armen wie vorhin das Kind, wenn auch abgewandt. Sie hielt ihn länger als nötig war. Nach einer geraumen Weile sagte sie, was machen wir jetzt? Konstantin zuckte mit den Achseln. Dann verstand er, dass sie es bloß ganz praktisch gemeint hatte. Wie weit ist es noch nach oben? Fragte er über die Schulter. Nicht weit. Dann versuche ich es. Konstantin zog sich mit einem Ruck empor. Die Blutung war gestillt, aber er sah zum Fürchten aus. Ein kleiner Junge riss die Augen auf bei seinem Anblick. Eine französische Touristin stieß sogar einen kleinen Schrei aus. Auch Luisas weißes Leinenkleid hatte einiges abbekommen. Wie sie die letzten Meter zusammen hochstiegen, er von ihr gestützt, sahen sie aus wie ein Paar, das gerade aus einem Unfallwagen geklettert ist. Die frische Luft wirkte trotz der Hitze belebend. Blutbespritzt lehnten sie nebeneinander am Geländer und blickten über die Türme der Stadt und über die bläulichen Hügel ins Land. Konstantins Handy klingelte. Amanda. Er ging sofort ran. Ja, mein Liebling, wie geht es dir denn? Sehr gut, Papa, tönte ihre Stimme so laut, dass alle sie hören konnten. Aber wann kommst du denn heim? Bald, mein Liebling, sehr bald. Machst du denn schöne Sachen bei Oma und Opa? Ja, wir haben Bus gespielt und Muffins mit Heidelbeeren gebacken und ich habe ein Bild gemalt. Wunderbar, mein Schatz, ganz wunderbar. Ich denke immer an dich. Ja, ich auch an dich, aber ich vermisse dich so. Ich dich auch, meine Engel, wir kommen wirklich bald. Mama vermisse ich auch. Ja, ich vermisse Mama auch sehr. Luisa blickte kurz zu ihm hinüber und schaute dann wieder in die Ferne. Hä, wunderte sich Amanda. Aber ich dachte, ihr seid zusammen. Ja, natürlich, entschuldige, mein Schatz, ich habe mich nur versprochen. Okay, dann gute Nacht, ich darf jetzt noch Pippi Langstrumpf sehen. Super, mein Schatz, viel Spaß. Mama grüßt dich auch. Konstantin hatte noch nicht aufgelegt, als das Handy schon wieder klingelte. Ach Gott, Axel, was ist denn schon wieder? Ich sag doch, ich kann jetzt nicht, es geht mir nicht gut. Du solltest mich mal sehen, ich habe einen Blutsturz erlitten. Gute Nacht. Damit legte Konstantin einfach auf und schaltete das Handy aus. Luisa lehnte noch immer am Geländer und wandte ihm den Rücken zu. Er hatte nicht die leiseste Ahnung, woran sie dachte. Wie kommen wir denn jetzt am besten ins Hotel? Fragte er. Ich habe es mir schon überlegt, wir nehmen den Aufzug runter und gehen dann durch den Innenhof des Palazzo della Ragione zum Seitenausgang. Da sind nicht so viele Menschen. Und es gibt auch eine Toilette, wo du dich waschen kannst. Dann rufe ich uns ein Taxi. Als sie den Abstieg bewältigt hatten, war die Toilette abgesperrt. Konstantin musste blutüberströmt ins Taxi steigen. Bevor der Fahrer den Mund öffnen konnte, hielt Luisa ihm einen 100-Euro-Schein hin. Sie fuhren in Schweigen. Der Mann vermied Blickkontakt. Vermutlich hielt er sie für Mafiaopfer.